Kein Ding, der feministische Podcast zu Care und Sorgegerechtigkeit. Heute mit Marlene Engelhorn. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, warum Überreichtum ein gesellschaftliches Problem ist, was das mit der Care- und Klimakrise zu tun hat und welches Potenzial in der Rückverteilung liegt. Ich bin Maxi Ziegler und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ding. Und heute sprechen wir über Geld und Steuern, und zwar mit Marlene Engelhorn. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Marlene, das reichste Prozent der Menschen besitzt die Hälfte des Vermögens in Österreich. Du bist aktuell Teil dieses einen Prozents, aber nicht mehr lange. Du hast die Initiative Tax Me Now mitbegründet und setzt dich für mehr soziale Gerechtigkeit mittels einer Reform der Steuerpolitik ein. Ganz konkret forderst du eine Erbschaftssteuer in Österreich sowie eine europäische Vermögenssteuer.
Ergänzend, denn die Forderungen von Tax Me Now gehen weiter. Es geht nicht nur um die Erbschaftssteuer in Österreich, sondern auch die Abschaffung der krassen Ausnahmen bei der deutschen Erbschafts- und Schenkungssteuer. Dann die Wiedereinführung der Vermögenssteuer sowohl in Deutschland als auch Österreich, weil die ist letztlich an nationale Gesetzgebung gebunden, und die progressive Besteuerung von Kapitalerträgen. Wenn man behauptet, Geld arbeite, was Unfug ist, Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Wenn man das schon behauptet, dann gibt es keine Ausrede, die Einkommen, die daraus entstehen, nicht auch progressiv zu besteuern. Machen wir ja bei Arbeitseinkommen auch. Also das sind die Hauptforderungen. Und bei der europäischen Angelegenheit, da geht es um das europäische Volksbegehren Tax the Rich. Bitte alle das unterschreiben. Werbung Ende. Wo es wirklich darum geht zu schauen, kann man auf europäischer Ebene diese Besteuerung so gestalten, dass sie den sozial-ökologischen Wandel finanziert, wenn man eben diese Einnahmequelle, diese Steuereinnahmequelle der Vermögenssteuer endlich wieder erschließt.
Jetzt sind wir gleich thematisch eingestiegen. Danke für die Ergänzungen. Möchtest du noch was dazu sagen, wie du gerade hier bist?
Etwas nervös jedes Mal, aber guter Dinge, und freue mich auf dieses Gespräch.
Ich habe mir in Vorbereitung auf unsere Sendung dein Buch ausgeliehen, das heißt Geld, und ich war in der Stadtbibliothek am Urban-Loritz-Platz, und da ist vielleicht ein kleiner Hinweis für unsere HörerInnen in Wien. Es gibt das Buch nämlich dort zweimal, einmal in der Wirtschaftsabteilung und einmal unter den Neuerscheinungen, und in der Wirtschaftsabteilung war es diesmal noch verfügbar. Du schreibst in diesem Buch, dass es ein Versuch ist, um ein Sprechen über Geld zu finden, ein Sprechen, das beschreibt und erzählt, statt zu urteilen und zu fixieren. Was meinst du damit und warum schweigen so viele Menschen gerne über das Geld?
Okay, also mir ging es bei dem Schreiben des Buchs, war ja die Anfrage von dem Verlag auch, dass ich einen Essay, also buchstäblich einen Versuch über Geld schreiben soll. Und jetzt zu sagen, ob Geld gut ist oder schlecht, bringt mich nirgends hin. Das ist für mich ein relativ langweiliges Spiel. Deswegen dieser Gedanke, wie kann man beschreiben, was der Fall ist? Und nicht, um zu verurteilen im Sinne von, das ist jetzt gut oder schlecht. Es ist schon, in der Regel leitet sich das aus den Beschreibungen durchaus ab, würde ich meinen. Wird auch gefärbt von der eigenen Haltung zu einer Beschreibung. Aber mir ging es darum, mal ganz plakativ gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, unsere Gesellschaftsordnung ist eine kapitalistische, zu sagen, ob Kapitalismus gut ist oder schlecht, bringt mich auch nicht weiter. Vielleicht befriedigt es meinen Zorn in einem Moment oder nicht, oder meinen Stolz auf den Kapitalismus, wenn ich ihn haben sollte oder so. Aber mir ist wichtiger, wie kann man beschreiben das System, in dem wir uns befinden. Und zwar so, dass wir wirklich die Mechanismen aufdecken und dann überlegen, sind die sinnvoll für ein gutes Leben für alle? Sind die sinnvoll für eine Demokratie? Wirken die? Und wenn nein, was könnte man stattdessen sich überlegen? Was müsste man ändern? Wie kann man das behalten, das gut funktioniert, und das, was schlecht funktioniert, endlich in die Tonne der Geschichte treten, wo es hingehört? Weil wir doch was daraus lernen sollten, wenn wir was falsch machen, nicht wahr? Und das war so der Ansatz. Und dann das Weitere halt, über Geld sprechen. Ich habe schon den Eindruck, dass das ein stark schambehaftetes Thema ist. Mein Eindruck spiegelt sich auch in den Eindrücken vieler anderer wieder. Auch in Zeitungsartikeln gibt es dann wieder ExpertInnen, die darüber sprechen, dass zum Beispiel in der Psychologie, was weiß ich, Streit über Geld in einer Beziehung eine Nebenschauplatzangelegenheit ist. Und da werden eigentlich andere Dinge ausverhandelt, wie zum Beispiel Machtfragen. Und ich glaube, über Geld nicht zu sprechen, sorgt dafür, dass wir nicht über Macht in Beziehungen sprechen. Ob das jetzt in sehr persönlichen Beziehungen ist oder in der gesellschaftlichen Gesamtbeziehung, der Demokratie quasi. Wenn wir darüber nicht sprechen, werden diese Machtverhältnisse verschleiert, versteckt vor uns und wirken dann viel Ärger, ohne dass sie in unserem Bewusstsein präsent sind. Und über Geld zu sprechen kann helfen, da diese Mauern abzubauen und da Transparenz reinzubringen und zu gucken, worum geht's hier eigentlich wirklich. Und ich würde behaupten, es geht bei dem Gespräch über Geld um Gespräch über Macht und über Machtpositionierung, also Status. Beim Gehalt gibt es diese Debatte ein bisschen stärker als bei Vermögen, über das so gut wie gar nicht geredet wird. Aber ja, ich glaube, das ist so das Thema. Und wir sprechen nicht über Geld, weil wir beschämt sind, weil wir vielleicht Angst haben, unsicher sind. Und das sind nicht unbedingt Gefühle, die man gerne hat. Und dann vermeidet man es eher mal, bewusst oder unbewusst.
Ja, heute versuchen wir das, über Geld zu sprechen. Jetzt hast du gesagt schon, Geld ist ein gesellschaftliches Beziehungsmittel und auch ein Mittel, das Machtpositionen manifestiert. In deinem Buch schreibst du auch, es gibt keinen einzigen Menschen, der ganz allein überreich geworden ist. Das finde ich spannend, weil es so ein bisschen den strukturellen Rahmen benennt und auch das Kollektiv mit in das Bigger Picture bringt. Ein Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe, ist: Privater Überreichtum ist strukturell an kollektives Prekariat und Armut gebunden. Man wird es nur gemeinsam los. Warum ist Überreichtum ein demokratisches Problem?
Leichte Kost bei den Fragen. No pressure. Okay, gut. So wie ich die Welt beschreiben und verstehen würde, ist es eine finanzialisierte Welt. Das heißt, wir regeln die allermeisten Dinge über Geldflüsse. Das ist deshalb wichtig, vorher zu sagen, um nochmal klar zu haben, inwieweit Geld in alle Bereiche unseres Lebens hineinreicht. Ohne Geld kann man quasi nicht leben in dieser Gesellschaft, weil man es braucht, um permanent für den Zugang zu allen möglichen Ressourcen zu bezahlen. Sei es dem Zugang zum Wohnen über die Miete oder Preise, die man bezahlt für Lebensmittel und so weiter und so fort. Also Geld definiert und gestaltet unseren Alltag stark mit. Jetzt ist die Frage bei Geld, was ist es eigentlich, oder? Und das ist ja nicht wirklich etwas, wenn man es nicht gerade verwendet. Also wenn ein 5-Euro-Schein irgendwo rumliegt, dann ist es ein Fetzen Papier. Der entfaltet ja erst seine Wirkung in dem Moment, in dem ich ihn verwende. Man könnte jetzt ganz streng sagen, auch durch sein Dasein, weil das eine Verteilungsfrage ist, aber mal ganz grundsätzlich ist Geld, es kann nicht arbeiten, es kann nicht Luftsprünge machen, es kann nicht, man kann schon essen, aber das ist nicht so gesund. Also man sollte das nicht machen. Bitte tun Sie das nicht. Es ist ein Mittel, und Mittel werden immer erst dann wirksam, wenn sie verwendet werden. Und jetzt ist halt die Frage, dieses Mittel, wie ist es verteilt, oder? Ich meine, wer hat dieses Mittel, um es verwenden zu können? Und dann kommen wir in die Situation, sich anzugucken, wie sind Einkommen und Vermögen, die sich vorwiegend auch über Geld ausdrücken lassen, wie werden die verteilt? Und wenn wir jetzt beim Vermögen sind, wo ich mich in der Debatte positioniere, Einkommen kann man auch besprechen, aber es ist nicht mein Thema. Und wenn wir bei Vermögen schauen, wie sie verteilt sind, dann sehen wir zum Beispiel, dass in Österreich, wie schon angekündigt, 1%, die Hälfte all dessen, was es in Österreich gibt, ihr Eigentum nennen kann. Währenddessen gleichzeitig die Hälfte der Bevölkerung also Zugang hat zu nicht einmal 3% der Vermögen. Da gibt es unterschiedliche Studien, es gibt unterschiedliche Zahlen. Ich orientiere mich da ganz stark an den Studien, die sich mit der Kanikel-Methode auch beschäftigen. Das ist deshalb wichtig dazu zu sagen, weil manchmal steht irgendwo, dass es 40% sind, die beim reichsten Prozent liegen. In meinen Augen ist es ein bisschen Jacke wie Hose, ist es zu viel. Aber so. Und jetzt ist die Frage, wenn wir eine finanzialisierte Welt haben und Geld den Gesamtalltag, alles Leben mitstrukturiert, sprich in der Realität das permanente Mittel zum Zweck ist, dann ist die Verteilung von Geld auch die Verteilung von Macht. Weil von Möglichkeiten. Für viele Menschen im Alltag die Verteilung der Notwendigkeit, wie bekomme ich genug, um es ausgeben zu können für das, was ich brauche. Das ist so das Wechselspiel von Einkommen und Ausgaben. Aber wenn es sich in einer unglaublichen Summe anhäufen kann, dann reden wir nicht mehr von den Dingen, die ich brauche, ob die gedeckt sind, ob ich die zahlen kann. Dann sprechen wir von politischer Einflussmöglichkeit. Ob man die nutzt oder nicht, ist wieder eine andere Angelegenheit. Aber die Potenzialität steckt darin. Und das ist auch der Grund, warum das Wort Überreich bei mir so viel fällt. Das habe ich dem Martin Schürz abgenommen. Er ist Ökonom bei der Österreichischen Nationalbank und Psychotherapeut für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Überreichtum. Und er erklärt sehr gut, sobald eine Anhäufung von Vermögen, das wiederum in Geld ausdrückbar ist, in eine gewisse Größenordnung kippt, dann kippt es in politisches Machtpotenzial. Und jetzt ist die Frage bei einer Demokratie, wie verteilen wir Macht? Die Demokratie sagt buchstäblich eine Stimme pro Nase. Und wenn wir jetzt aber Vermögen nicht entsprechend verteilen, also nicht gleichmäßig verteilen, da geht es nicht um den Cent genau, sondern so in einer Größenordnung, dass die Unterschiede nicht zu Machtgefällen führen. Wenn wir das nicht machen, dann schaffen wir, gleichzeitig zwei Systeme zu erhalten, nämlich einerseits ein demokratisches, machtpolitisches System und andererseits ein feudales, geldpolitisches System. Wenn Geld aber zu Vermögen und zu Macht wird, sehen wir, dass hier zwei Herrschaftssysteme, zwei Möglichkeiten, wie man mit Macht umgeht, miteinander in Konflikt stehen. Und Überreichtum, also der Exzess von Vermögen bei einigen wenigen, unterminiert die Demokratie und höhlt sie aus, weil sich dort plötzlich so viel politische Macht bündelt ohne demokratisches Mandat, ohne Rechenschaftspflicht, ohne Transparenz, ohne irgendeine Form von Verantwortung und Verpflichtung grundsätzlich. Und das steht einfach in Konflikt. Deswegen ist Überreichtum nicht nur strukturell an Armut geknüpft, weil das die Verteilung derselben Ressource ist, die dazu führt, dass wenn von demselben Zeugs fast alles bei wenigen ist, dann müssen die anderen mit nichts auskommen. So, ja, es ist halt so. Wenn wir also diese Situation haben, dass manche Menschen hochvermögend und dadurch hochmächtig sind, aber kein demokratisches Mandat haben und wir nichts machen können, um uns gegen diese Leute zu wehren, außer Steuerpolitik und Vergesellschaftungspolitik und so weiter, dann haben wir hier Probleme. Und dann müssen wir auch gucken, wie kann die Demokratie sich davor schützen, nicht zu einem Feigenblatt für ein eigentlich feudalistisches Herrschaftsmodell durch Geld und durch Vermögen zu werden. War das halbwegs verständlich?
Ja, okay, total. Gut. Ich würde noch mal kurz eingehen auf den Begriff Überreichtum, weil ich den auch gelernt habe in der Vorbereitung oder in diesem Diskurs, der auch immer öffentlicher wird. Und wir ja gesellschaftlich oft von einer Armutsgrenze sprechen und die auch ziemlich genau beziffern. Ich habe das mal rausgesucht. Laut Statistik Austria lag im Jahr 2023 die Armutsgefährdungsschwelle bei 1.572 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt pro Monat. Aber es gibt eigentlich keine Geldgrenze für Überreichtum, die wir so genau beziffern könnten. Hast du da einen Vorschlag, wie man das vielleicht ähnlich konkret fassen kann?
Ja, es ist eine wahnsinnig spannende Debatte. Ich durfte dafür ein Buch vor Erscheinung lesen und einen Blurb schreiben. Das ist die billigste Art, wie man es schafft, den eigenen Namen auf ein Buchcover zu kriegen. Von Ingrid Robeins, die ist Philosophin und Ökonomin aus den Niederlanden. Das Buch heißt Limitarianism und auf Deutsch ist es jetzt letztens beim Fischer Verlag erschienen im April. Ich glaube, unter dem Titel Limitarismus. Und sie bespricht genau diese Frage, nämlich wie kann man diese Grenze setzen, wie kann man sie ziehen und wie kann man sie auch argumentieren. Sie argumentiert für zwei verschiedene Grenzen. Einerseits argumentiert sie für die Grenze von 1 Million Euro netto Privatpersonenvermögen, wo sie sagt, das ist eine moralphilosophische Grenze, mehr kann man moralphilosophisch nicht argumentieren. Und sie wählt halt eine runde Zahl, weil die auch relativ leicht vorstellbar ist. Sie könnte rein theoretisch ja auch 987.000 sagen, es wäre Jacke wie Hose, aber das wirkt so absurd. Deswegen 1 Million und sagt drüber, man braucht es einfach nicht. Man braucht es nicht für ein Leben in Wohlstand und ein abgesichertes, feines Leben in den Niederlanden. Sie bezieht sich stark auf die Niederlande. Das müsste man dann auch errechnen für andere Länder. In den USA wäre es zum Beispiel mehr, weil die quasi keinen Sozialstaat haben. Und politisch argumentiert sie für eine Grenze von 10 Millionen, weil sie sagt, erst dann ist das Potenzial von dem Vermögen so groß, dass wenn es zum Beispiel angelegt ist, durch die Rendite, die dadurch, ich will nicht sagen, die erwirtschaftet wird, weil das klingt wieder so, es wird Geld arbeiten, aber sagt man halt so, na gut, durch die Rendite, die entsteht, so, puff, durch die Arbeit anderer, auf diese 10 Millionen, bekommt man so viel neues Vermögen quasi zustande, dass sich dann wirklich eine andere Art von politischer Macht, Einflussnahme, Gestaltungsmöglichkeit bietet. Das ist vorher nicht wirklich der Fall. Ich finde Ihre Argumentation sehr ansprechend, sehr schlüssig und ich glaube, es ist ein guter Anfang für die Diskussion. Ich glaube aber auch, und deswegen bin ich immer bei einem Martin Schürz, es ist so wichtig zu verstehen, wenn wir endlich verstehen, dass Geld eine Verteilungsressource ist, also ein Mittel, das in einer bestimmten Menge verteilt ist. Und wenn wir mehr davon brauchen, um Verteilung zu regulieren, dann kann die EZB mehr drucken, aber sonst kann das niemand. Ja? Das kann nur die EZB. Und wenn sie das nicht macht, haben wir dieselbe Menge Geld. Es ist die Frage, wie ist dieses Geld verteilt? Und wie kann man dafür sorgen, dass alle genug dafür haben, um in diesen finanzialisierten Alltag damit umzugehen? Und wenn wir definieren können, ab wann wir merken, wir kommen in den krassen Mangel von Armutsbetroffenheit, brauchen wir eigentlich einen Gegenpol, rein von der Politik her, um den Exzess auf beiden Seiten, auf beiden Enden des Spektrums quasi zu bearbeiten, brauchen wir den Gegenpol des Überreichtums. Und der muss irgendetwas Spezifisches benennen. Und genauso wie die Armutsbetroffenheit für viele auch bedeutet, dass sie komplett ausgeschlossen werden von der gesellschaftlichen Teilhabe und sich oft auch aus dem politischen Leben zurückziehen oder rausgedrängt werden, aus unterschiedlichsten Gründen, mit unterschiedlichen Berechtigungen. Aber es ist gut erfasst, dass die höchste Beteiligung an der Demokratie bei den reichsten 10%, dem reichsten Drittel in aller Regel vor allem, liegen. Da muss man sich auch angucken, wo auf der anderen Seite dafür gesorgt wird, durch diese Verteilung derselben Ressource, dass Menschen, oder derselben Mittels, wenn man so will, dass Menschen dazu kommen, sich auch aus dem politischen Prozess auszuklinken, aber nicht, indem sie sich nicht mehr beteiligen, sondern indem sie die demokratischen Wege umgehen und stattdessen den Weg über die Hinterzimmer und die Teppichetagen wählen, weil sie sich buchstäblich die Armada an LobbyistInnen leisten können, die sie da hineinjagen und die dann dort die Mitglieder von Regierungen und von Parlamenten und deren Mitarbeitende bespaßen mit deren Interessen. Also dieses Ungleichgewicht muss man irgendwie zwischen zwei Pole packen und dazwischen das Spannungsverhältnis zwischen diesen zwei Grenzen, das wäre, wie kann man den Wohlstand quasi aufteilen und was drüber ist, umverteilen, um dafür zu sorgen, dass niemand mehr unter eine Armutsgrenze rutscht und dass diese Armutsgrenze vielleicht auch angehoben werden kann, bis sie eine echte Grenze der Würde darstellt und nicht der Armut. Weil jemand, der knapp über der Armutsgefährdungsgrenze liegt, der lebt auch nicht in Würde. Das ist auch kein schöner Ort in der Verteilung, sich dort zu befinden. Und deswegen ist diese Debatte wahnsinnig wichtig, weil sie dazu führt, dass die gesellschaftliche Macht, die sich durch Geld gestalten lässt und die sich durch Geld auch ausbuchstabiert, dass man die anders erfasst und als politische Kategorie die Verteilung dieser Macht sich mit demokratischen Mitteln anschauen kann. Und die Steuer, so trocken das Thema ist, ist nun mal das demokratische Mittel der Verteilung. Man kann jetzt auch in der Primärverteilung arbeiten, so von wegen, wer bekommt überhaupt welche Gehälter und so weiter. Sehr wichtige Debatte, nicht meine Debatte, aber dass es erwähnt ist. Und die Umverteilung durch Steuern, das passiert sowieso und das passiert die ganze Zeit und alle müssen mitmachen, nur wer nicht. Die Überreichen, die werden strukturell permanent ausgenommen. Und warum werden sie das? Na, mitunter, weil sie dafür sorgen, dass diese Gesetze gekippt werden, umgeschrieben werden. Bestes Beispiel, 2016, als die Erbschaftssteuer in Deutschland frisch reformiert war, hat sich der Lobbyverband die Familienunternehmer damit gebrüstet, da maßgeblich hineingeschrieben zu haben, wie sie denn diese Erbschaftssteuer gerne hätten. Und die vertreten nicht die Interessen der kleinen Erbinnen, sondern die Interessen der Großkonzerne, der sogenannten Familienunternehmen. Aber es ist nur ein Feigenblatt für riesige internationale Konzerne wie BMW zum Beispiel. Ja. Und zwar so, dass quasi für Groß-Groß-Groß-Erbinnen, für Hochvermögende, die Erbschaftssteuer de facto eine Frage der Freiwilligkeit ist. Und das sind diese Machtgestaltungsspielräume, die sich ganz viel darüber ausdrücken, wie wir die Verteilung der Ressource Geld in Form von Einkommen, aber auch eben in Form von Vermögen gestalten und wie wir sagen, okay, es gibt Grenzen, es gibt planetare Grenzen, es gibt Grenzen für quasi alles. Es kann ja jetzt nicht sein, dass es keine Grenze für Geld gibt. Das ist nicht so, weil sonst könnte man auch sagen, ja, die EZB muss nur so viel drucken, dass man dann armen Menschen genug Geld gibt, dass sie genug haben. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Es gibt Grenzen, es gibt Möglichkeiten, diese Systeme, diese halbwegs geschlossenen Systeme, ein bisschen komplex, aber bitte runtergebrochen, ne, so zu regulieren durch die Gesetzgebung über Eindämmungen unten und oben, wenn man so will, oder von beiden Seiten, weil ich will dieses Hierarchische eigentlich gar nicht reproduzieren, von Armut und von Überreichtum, um dafür zu sorgen, dass in der Mitte der Wohlstand, das klingt auch so politisch aufgeladen, die Mitte, ich meinte Mitte zwischen diesen Grenzen, aber ja, dass in dem Bereich, dass man eben nicht in den Mangel rutscht und nicht in den Exzess, dass man dort einen Wohlstand schafft, den man wirklich teilt. Aber wie kriegt man das hin? Und das ist eine Königsfrage.
Du hast irgendwann gemerkt, dass dein privates Erbe ein gesellschaftliches Problem ist und hast darauf den guten Rat für Rückverteilung initiiert. Was passiert dort aktuell?
Es klingt so, als wäre ich sofort auf den Geistesblitz gekommen. Ich möchte kurz anmerken, ich brauche ewig, bis ich auf was Gescheites komme und muss dann vorher erst mal 1000 Leute gefragt haben. Und vielen Dank an alle, die mir immer geduldig zuhören. Das beiseite, guter Rat für Rückverteilung. Ja, der Gedanke war, wie kann ich so nah wie möglich an die Besteuerung herankommen, die mir von der österreichischen Bundesregierung verweigert wird. Kleiner Appell, falls Sie zuhören. Sehr geehrte österreichische Bundesregierung, bitte kümmern Sie sich um Ihren Job, nämlich Besteuerung von reichen Leuten. Die demokratische Verteilung von Vermögen liegt mir am Herzen und deswegen war mir klar, wenn ich die Rückverteilung gestalte und ich habe auch schon selbst entschieden, was für Rückverteilungen ich mache. Und es gibt bestimmte Finanztöpfe, die ich bereits verpflichtend zugesagt habe, bestimmten Projekten, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Das ist aber grundsätzlich falsch. Da kann man jetzt streiten, ob das eine gute Angelegenheit ist oder nicht. Wieder, da kommen wir in die Wertung. Aber die Beschreibung des Prozesses ist eine, die ich nicht unterschreiben würde. Ich würde das jemand anderen nicht autorisieren wollen und deswegen gilt es für mich eigentlich auch. Deswegen der gute Rat für Rückverteilung, deswegen ein demokratischer BürgerInnenrat, der transparent, partizipativ und inklusiv das machen soll. Das sind große Buzzwords, aber die muss man mit Leben füllen. Und das gelingt eigentlich ziemlich gut. Und dort sitzen jetzt 50 Leute, die aus einer Zufallsstichprobe von 10.000 ausgewählt wurden, über ein selektives Verfahren, das Foresight-Institut gestaltet hat, wo nach repräsentativen Kriterien dafür gesorgt wird, dass diese 50 wirklich für die österreichische Bevölkerung stehen. Und die beschäftigen sich einerseits mit der Kernfrage von wie ist Vermögen verteilt in Österreich und wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen Bereiche in Österreich aus? Also sei es Klima, sei es die Gesellschaft grundsätzlich, gesellschaftliche Verhältnisse untereinander, sei es die Gesundheit, die Bildung, was weiß ich. Und was macht man als Gesellschaft damit? Was kann man denn machen? Was für einen Umgang ergibt Sinn? Und um das nicht im leeren Raum verlaufen zu lassen, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas zur Verfügung stellen, eine konkrete Macht. Und außerdem möchte ich ja meine Rückverteilung demokratisch gestalten und so schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gibt einerseits den Bürgerinnenrat, der die Frage wälzt und gleichzeitig der die Rückverteilung organisiert, um die konkreten Ideen auch wirklich konkret werden zu lassen, dass die nicht nur besprochen sind, sondern dass die wirklich realisiert werden können, weil ich ihnen die Macht, die ich nun mal zur Verfügung habe, zur Verfügung stelle. Und das sind 25 Millionen aus meinem Erbe, inklusive der Tatsache, dass ich natürlich für alles bezahle, was da passiert, weil es kann nicht sein, dass Leute diese Arbeit leisten und dann auf eigene Kosten, das geht nicht. Und momentan sind wir haben gerade letztens das vierte Wochenende gehabt. Ich sage groß wir, dabei war ich nicht dabei. Ich bin seit Ende des letzten Jahres nicht mehr im Operationsteam irgendwie tätig. Ich werde gebrieft für Medienauftritte, dass ich kein Unfug rede. Zum Beispiel, dass ich brav sage, diese 50 weichen in ihrer Repräsentativität nur um 1,8 Prozentpunkte von der österreichischen Bevölkerung ab. Und das ist ein ziemlich cooles und starkes Ergebnis. Sind alle sehr stolz drauf und jetzt habe ich es brav erzählt. Ich bekomme eben diese Briefings und dann, damit ich auch Bescheid weiß, okay, das Wochenende ist vorbei. Steht seit Wochen in meinem Kalender, dass das ist. Deswegen weiß ich sowieso. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Sorry, ich kriege gerade keinen stringenten Gedanken hin. Und die haben jetzt schon, also die BürgerInnen haben jetzt schon viel diskutiert über die Verteilung an und für sich, darüber, was Gerechtigkeit ist, über Visionen, wie man das gestalten kann und darüber, wie man auch gegebenenfalls EmpfängerInnen dieser 25 Millionen, wie findet man diese Menschen, wie kommt man darauf, was für ein Verfahren wird da angewandt. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, ich weiß, das sind so circa die Themen, mit denen sich beschäftigt wird. Und Anfang Juni werden dann die Ergebnisse veröffentlicht und ich bin schon sehr gespannt, aber ich finde den Prozess dahinter eigentlich noch interessanter und freue mich wahnsinnig, dass das alles klappt, dass es wirklich gelungen ist, diesen Bürgerinnenrat aufzusetzen.
Ja, und Anfang Juni ist gar nicht mehr so weit.
Anfang Juni ist gar nicht mehr so weit, in einem Monat wissen wir Bescheid.
Geld fehlt oft in Care-Kontexten, das ist ja ein Thema, das wir auch viel im Podcast bearbeiten, Care- und Sorgegerechtigkeit, und könnte dort, glaube ich, einiges verändern in Finanzlogiken oder zum Beispiel auch, wenn es um ein Profitverbot in Krankenhäusern oder der Altenpflege, um eben mit Lebensgrundlagen und Gesundheit keinen Gewinn zu machen. Welche gesellschaftlichen Beziehungsgefüge könnten sich denn deiner Meinung verändern, wenn eine Rückverteilung von Überreichtum zum Beispiel jetzt durch einen demokratischen Prozess wirklich Realität wird?
Das ist ja in Wahrheit, der Witz ist ja nichts anderes als, die Steuerpolitik ist die Umverteilungspolitik von Überreichtum. Also die muss nur so gestaltet sein, dass der Überreichtum durch Vermögenssteuern und Erbschafts- und Schenkungssteuern und progressive Kapitalertragsbesteuerung, dass das quasi reingeholt wird. Und dann hat man diese finanziellen Ressourcen in der Demokratie zur Verfügung, um den Sozialstaat zu sanieren. Weil dieser blöde Schlankheitsfetisch, das ist in Wahrheit ein ausgehungelter Sozialstaat, der sich nicht mehr rühren kann. Wir könnten also, das angesprochen wird zum Thema Care. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass ein Gesundheitssystem in irgendeiner Form was mit Profit zu tun hat. Das muss nicht sein. Man kann doch einfach dafür sorgen, dass es so finanziert ist, dass die nicht sich mit Renditen beschäftigen müssen, also mit Gewinnen oder so ein Blödsinn, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sondern es wird einfach steuerlich finanziert. Ein Punkt. Ende aus. Und auf diese Art und Weise kostenlos und flächendeckend zugänglich gemacht. Das ist schon machbar. Das ist finanzialisierbar. Also finanzierbar, Entschuldigung. Es ist eher ein Skandal, dass überhaupt irgendein Affe auf die Idee gekommen ist, sich einzubilden, dass es gescheit wäre, den Gesundheitssektor zu privatisieren. So blöd muss man mal sein. Also es tut mir leid, aber ich sehe, es gibt kein einziges Argument, das rechtfertigt, mit dem Leben und der Gesundheit von Menschen irgendwie Geld machen zu wollen. Und deswegen, ich glaube, das geht ja ganz, ganz tief rein. Care ist ja der Kern von gesellschaftlichem Zusammenleben überhaupt. Auf unterschiedlichen Ebenen, und sei das in Freundschaft, Freundinnenschaften, in Partnerinnenschaften und so weiter, oder aber die Makroebene, die mich bei meinem ganzen Thema so interessiert, nämlich die Demokratie, das ist in meinen Augen Beziehungsarbeit auf der Makroebene. Wie die Ressourcen verteilt sind, dass man sich umeinander und um sich selbst kümmern kann, in einer Welt, die alles über Geld verteilt, also allein in der Grundfrage des Feminismus, ob Frauen eine Unabhängigkeit haben können, also Frauen und Transpersonen und Intersex-Personen und alle Menschen, die in diesem LGBTQIA-Plus-Spektrum drinnen sind, also alle, die nicht quasi dem Cis-Hetero-Dude entsprechen. Wie kann man diese Unabhängigkeit gestalten, damit unterfinanziell, weil wir die Welt finanzialisiert haben, das Kind ist im Brunnen. Kann man vielleicht rückabwickeln, aber sehen wir uns im nächsten Jahrtausend. Aber Das bedeutet, die Verteilung von Geld geht ganz tief hinein ins Ultraprivate, wo ja auch, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, über Geld entweder nicht gesprochen oder viel gestritten wird, weil es ein Mittel ist, um den eigenen Platz in der Gesellschaft und das eigene Überleben in dieser Gesellschaft durch wiederum das Bezahlen von Miete, Essen und so weiter zu sichern und zu gestalten. Also trifft da auf jeden Fall den Herrn der Angelegenheit. Ich würde mir denken, wenn die Steuerpolitik anders gestaltet würde und vor allem viel transparenter. Ich bin ja kein Fan davon, die Dinge dann einfach, also nur in den Hebel umzulegen, sondern das gesamte System gehört reformiert. Wir brauchen viel transparentere Steuergesetzgebung. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass da zur Rechenschaft gezogen wird und dass es nicht möglich ist, dass, wenn schon Steuergelder eingehoben werden, dass die dann erst wieder nur in den Taschen der Überreichen landen. Weil das ist ja momentan, was passiert, dass sogar über die Steuern diese Umverteilung nach oben geschieht. Das beste Beispiel ist, wenn ein Staat einen Kredit aufnimmt und dann nimmt Österreich zum Beispiel einen Kredit bei mir auf. Ja, ich kaufe Staatsanleihen. Und das bedeutet, dass die Steuern der Leute, die sie zahlen, oder, dafür genutzt werden, um die Zinsen zu bezahlen an mich. Sprich, ich kriege direkt Steuern, die von Menschen gezahlt werden, die arbeiten, muss aber selber keine zahlen, weil ich vermögend bin. Ich zahle momentan keine Steuern. Also so krass ist diese Verteilungsgeschichte. Nur es ist ein Verteilungssystem, das lässt sich anders programmieren, anders einstellen, anders aufbasteln, was auch immer die Metapher ist, die man braucht, anders gestalten. Und wenn man das macht, dann verschieben sich die Machtverhältnisse. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so einen starken Widerstand gibt, weil momentan sich sehr viele Menschen in bestimmten Machtpositionen eingerichtet haben und nicht einsehen, dass sie nicht besser sind als irgendwer anderer.
Ganz aktuell hat ATTAC Österreich eine progressive Vermögenssteuer vorgestellt, ab 5 Millionen Euro. Inwieweit siehst du denn das Thema relevant für die EU-Wahlen im Juni?
Schwer zu sagen, weil die Besteuerung von Vermögen zum Beispiel, die kann man sich international ausmachen, aber es bleibt eine nationale Frage. In der EU gibt es so starke Wechselwirkungen und Verschränkungen, dass man meinen müsste, das wirkt aufeinander ein. Aber Vermögensbesteuerung, glaube ich, innerhalb Europas, und ich sage absichtlich Europa, ist, glaube ich, nur umgesetzt in Norwegen, der Schweiz und Spanien zurzeit. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Sonst ist diese Vermögensbesteuerung überall ausgesetzt oder abgeschafft.
Das war mir nicht klar.
Mit Vorsicht genießen, nicht, dass ich mich gerade vertue. Und Norwegen und die Schweiz gehören ja nicht zur EU, deswegen habe ich Europa gesagt. Und Spanien, das ist ein Konzept auf Zeit, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es ist grundsätzlich deshalb interessant, weil es diese internationalen Beziehungen gibt. Und deswegen, wenn Österreich, sagen wir mal, eine solche Steuer wie von der TAG vorgeschlagen, umsetzt und implementiert, dann gucken natürlich andere Länder drauf und sind so, was machen die da? Geht das gut? Geht das nicht gut? Und ich glaube, was es vielleicht sein könnte, es wäre vielleicht eine Inspiration für andere Länder zu denken, hey, Moment mal, natürlich geht das, na klar kann man das machen. Spanien hat es gemacht, Österreich macht es jetzt und dann plötzlich fallen sie vielleicht wie die Dominosteine und plötzlich haben wir unterschiedliche Vermögenssteuermodelle, vielleicht, das ist ja rein spekulativ, oder? Und sehr hoffnungsaufgeladen, im gesamten europäischen Raum. Und dann wäre die nächste Frage, okay, wie kann man die irgendwie so gestalten, dass erst wieder kein Steuerwettbewerb entsteht? Sondern dass man sagt, okay, wie kann man eine europäische Vermögenssteuer gestalten? Aber die wird nicht, da gibt es keine Regierung in Europa, die das quasi umsetzt. Das geht so nicht, leider. Wäre vielleicht interessant, keine Ahnung, müsste man gucken. Ja. Aber dann kann man eben sagen, okay, wir vereinbaren das auf EU-Ebene, auf europäischer Ebene und dann setzen es die Mitgliedstaaten alle einzeln in ihren jeweiligen Ländern um. Deswegen, ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat, jetzt direkt auf diese EU, weil ich glaube, der Wahlkampf wird dominiert von Themen, die von rechtsextremem Feld diktiert werden, die ich nicht wiederholen will, weil das ist auch eine Frage der Ressourcenverteilung, aber vor allem eine Frage der Menschenfeindlichkeit und die braucht keine Bühne, der hat mehr als genug Bühne. Die Frage der Ressourcenverteilung durch die Beschneidung von Macht derer, die momentan dafür sorgen, dass diese Welt in die Krisen rutscht, wäre interessant. Das europäische Volksbegehren, wo ich ja zu den MitinitiatorInnen zähle, in aller Transparenz, ich bin da dabei, weil ich das unterstütze, aber ich habe das nicht aufgesetzt. Ich darf mir diese Lorbeeren nicht aufsetzen. Aber dieses Volksbegehren, das läuft noch bis Oktober. Und da ist ja dieser Wunsch gedacht und das wird wahrscheinlich auch untergehen im Rahmen des Wahlkampfs. Jetzt weiß ich nicht, wie gut dieses Thema quasi mit dem Wahlkampf der EU-Ebene zusammenpasst. Es ist aber nicht losgelöst oder lässt sich auch nicht unabhängig von einer EU-Ebene denken langfristig, weil wir einfach zu stark verknüpft sind in der Europäischen Union. Gott sei Dank, da lässt meine Luft nach oben und nicht wenig, aber es ist auch nicht nichts.
Neben dem Europäischen Parlament stehen dieses Jahr in Österreich und Deutschland auch kommunale Landtags- und in Österreich eben auch im Herbst die Nationalratswahlen an. Und jetzt vielleicht auch ein bisschen die pessimistische Seite. Die Prognosen bisher stellen rechtsextremen und konservativen Parteien Erfolge in Aussicht. Wäre das Geld, was wir jetzt mal, ja, utopisch sage ich vielleicht auch, oder gedanklich jetzt durch eine Vermögens- und Erbschaftssteuer einsammeln würden, nicht in sehr schlechten Händen, wenn dann rechte Parteien zum Beispiel mitregieren? Oder was ist deine Perspektive darauf?
Nach dem Motto müssen wir alle Steuern abschaffen. Also, oder? Ich glaube nicht, dass das ein stringentes Argument ist, weil man den Unterschied machen muss zwischen Staat und Regierung. Mir ist klar, da gibt es Übergänge und mir ist klar, dass es nicht klar zu trennen ist. Aber wir brauchen den Sozialstaat. Der Sozialstaat hebt jetzt schon jedes Jahr 1 Million Menschen über die Armutsgefährdungsschwelle. Das ist nicht perfekt, das ist weit entfernt sogar von gut, aber es ist nicht nichts und es ist wichtig für diese Menschen. Und das lässt sich nicht einfach mal so alles abdrehen. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich die Finanzierung unserer gesamten öffentlichen Infrastruktur und der öffentlichen Dienstleistungen, auch vielleicht sogar gerade wenn eine rechtsextreme Regierung kommen könnte oder so, oder sich androht. Gleichzeitig, natürlich habe ich keinen Bock, deswegen mache ich das ja auch selber nicht. Oder ich überweise der österreichischen Regierung nicht einfach meine 25 Millionen, sondern ich ziehe diesen BürgerInnenrat auf im großen Stil. Beziehungsweise in dem Fall 28 Millionen, weil ich könnte die 3 Millionen Budget gleich mitnehmen, oder? Mir geht es nicht darum, einfach blind Geld in eine Staatskasse zu spülen, sondern mir geht es darum, auf welche Art und Weise wird dieses Geld eingesammelt? Wie kann man durch die Besteuerung von Vermögen zum Beispiel auch die Besteuerung von Arbeit entlasten? Das lässt sich ja auch machen, oder? An verschiedenen Schrauben drehen und dann irgendwie ein weniger gestresstes System gestalten. Aber es bringt nichts, es bringt, glaube ich, nichts, einfach zu behaupten, ja, dann erst recht keine Vermögenssteuer, weil es könnte ja durch Rechtsextreme genutzt werden. Na, momentan wird ja die Einkommenssteuer und die Mehrwertsteuer und was weiß ich, was wir nicht alles noch für Steuern haben, wird ja auch von Rechtsextremen genutzt. Dann wäre sinnvoller, die Mehrwertsteuer abzuschaffen. Aber das würde nie passieren. Und es wäre auch im Endeffekt ein Unfug, weil wie soll man dann den Sozialstaat finanzieren? Dann ist er weg. Dann lehren wir uns in einem Affenzahn den sozialstaatlichen Nichtverhältnissen der USA an und dann schauen wir, wo wir bleiben. Also ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, es ist sinnvoller zu verstehen, wie die Verteilung von Vermögen mit Rechtsextremismus zusammenhängt, weil die sind sehr stark für Ungleichheit. Rechtsextreme Parteien sind für die Hortung und Anhäufung von Ressourcen, bei denen die sie für die besseren Menschen halten. Die sind ja nicht dafür, irgendwie gleich zu verteilen, sonst wären sie keine RechtsextremistInnen, ne? Das wären andere. Jetzt habe ich sie gegendert, ich hoffe, das ärgert sie, falls es mir hört. Sondern da geht es ja um Ungleichheit, da geht es ja auch darum, bestimmten Menschengruppen die Ressourcen abzuschneiden. Also Ressourcenverteilungsfragen sind immer, glaube ich, wichtig. Und je besser wir es schaffen als Gesellschaft, Ressourcen fair zu verteilen, umso eher können wir Verteilungskämpfe, die angeheizt werden durch den Rechtsextremismus, beruhigen und dafür sorgen, dass wir durch eine gerechtere Verteilung nicht dieses Frust- und Zornpotenzial in der Folge haben. Also die Ungleichheit ist nicht direkt kausal zusammenzuhängen mit dem Anstieg der RechtsextremistInnen, aber es ist auch nicht verbunden. Also das hat schon einen Konnex und man sieht auch, je ungleicher Gesellschaften werden, umso stärker werden gerade rechtsextremistische bis hin zu faschistische Tendenzen. Aber ich meine, mich freut es auch nicht, wenn es eine rechtsextreme Regierung gibt und meine Steuern dorthin fließen, die paar, die ich zahle durch die Mehrwertsteuer, oder? Umso wichtiger, dass wir als Gesellschaft ein Wir herstellen, das wirklich intersektional ist und das sich wirklich gemeinsam darauf verständigt, dass wir Ressourcen zu teilen haben, aus verdammtem Prinzip und Punkt.
Ich glaube, für mich war es auch nochmal voll wichtig zu verstehen, dieses wie viel Geld und Vermögen privat geparkt ist und damit nicht im öffentlichen Fluss ist oder auch gar nicht sein kann. Und damit ist auch einfach begrenzt, was der Wohlfahrtsstaat ist oder was ihn ausmacht. So, und dafür zu kämpfen, mit als Message zu nehmen, hat mir, glaube ich, auch voll geholfen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, dass momentan ja sehr, sehr viel Vermögen in den Händen von Menschen ist, die auch mitunter bestimmt nicht wenige von denen fragwürdige politische Ideale verfolgen, weil sonst hätten sie es nicht so angehäuft und so und würden es nicht teilen, oder? Es geht ja meistens Hand in Hand. Wer nicht teilen kann, ist meistens politisch eher in schwierigeren oder sagen wir mal in meinen Augen schwierigeren Fahrwassern unterwegs. Und das ist ja dort nicht unbedingt in besseren Händen. Und zumal das sehr intransparent ist und dort wiederum keine demokratische Kontrolle. Wenn eine rechtsextreme Regierung ist, das ist eine Katastrophe und ich hoffe, das passiert nicht. Ich hoffe, ich habe es jetzt verschrien und es gelingt Ihnen nicht. Dann gibt es trotzdem noch, solange, also gerade am Anfang, denn dann beginnen die Bestrebungen, das alles aufzulösen und abzubauen, gibt es gerade am Anfang noch Möglichkeiten zu sehen und zu wissen und zu erfahren, was da für Unfug getrieben wird, um es mal nicht ganz so arg auszudrücken. Aber ja, nee, also ich glaube, es ist unbedingt wichtig, dass diese gesamten Vermögen erschlossen werden, die herumliegen und die nur dafür da sind, irgendwelche Familien zu erhalten, die sich einbilden, dass ihre Familie besser sei als der Rest der Gesellschaft, was wiederum ein sehr fragwürdiges Menschenbild ist.
Jetzt noch kurz zu einem anderen Thema. Der zuverlässigste Indikator unseres ökologischen Fußabdrucks ist unser Einkommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass 1% der Weltbevölkerung 50% der Emissionen der kommerziellen Luftfahrt verursachen, während mehr als 80% der Weltbevölkerung noch nie einen Fuß in ein Flugzeug gesetzt hat. Wie beeinflusst denn Vermögenskonzentration auch die Klimakrise?
Direkt, also in Wahrheit ist die Klimakrise eine direkte Folge, mit einer der vielen direkten Folgen mitunter. Die ist nicht nur durch die Vermögenskonzentration bedingt, aber auch dadurch. Das reichste Prozent der Welt ist verantwortlich für 17% der Gesamtemissionen. Das ist ja auch verdammt viel. Also das darf man einfach nicht unterschätzen, was das bedeutet. Und das kann aktiv sein durch das private Konsumverhalten, weil man den Jet-Set-Lifestyle im Privatjet und auf Yachten und so weiter dem frönt von mir aus, ja, das ist das eine. Aber auch indirekt, weil die Kapitalanlagen, die Art und Weise, wie das Vermögen geparkt wird von überreichen Menschen, ist ja dann ganz stark auch gebunden in Unternehmen und Konzernen, die Umwelt ausbeuten und vernichten. Ob es jetzt Rohöl ist, aber das kann auch sein, wie zum Beispiel, was weiß ich, Amazon oder so, wo Menschen vernichtet werden und wo ja auch ganz stark Logistik bedient wird, was wiederum in den Verkehr und so weiter geht. Also das geht dann immer um ein paar Ecken. Und Leute, die sich einbilden, ihre Vermögen vermehren zu müssen und dass das irgendwie legitim sei, die argumentieren natürlich auch dafür, dass die Unternehmen, in denen sie ihre Investments hingepackt haben, dass die machen dürfen, was sie wollen mit dieser Welt und diesem Planeten und ihn kaputt machen dürfen, weil sonst vermehrt sich ja ihr Kapital nicht, oder? Also da ist auf jeden Fall ein Link. Und selbst wenn man sich nur anschaut, das Konsumverhalten, das ist ja nicht zu rechtfertigen, wie die allermeisten des reichsten Prozents leben. Weil wenn man es umlegen würde auf den Rest der Welt, dann wären wir wahrscheinlich schon bei einer 5-Grad-Anheizung oder was. Das ist jetzt rein spekulativ, ich bin polemisch. Ich habe keine Ahnung, ob es 5 Grad wären, aber es ist eine Katastrophe und es hängt direkt zusammen. Und die Klimakrise ist ganz stark gebunden an die Frage der Ressourcenverteilung wieder und an die Nutzung dieser Ressourcen und daran, wie wir das regeln und wie wir als Gesellschaft auch Grenzen einziehen. Wir leben in der privaten Gemeinwohlvision der Überreichen. Und das Ergebnis dieser privaten Gemeinwohlvision ist, dass die Überreichen sich die Politik basteln können, wie sie wollen, über die Lobbys. Wenn die Welt untergeht, sie sich in ihren Bunkers verschanzen. Und derweil haben wir die Polykrise aus Klimakrise und Krieg und weiß der Geier was nicht alles am Hals. Das ist ja das direkte Ergebnis der gesamten Entscheidungen, die von reichen und mächtigen Menschen, weil nur die sind in Entscheidungspositionen, getroffen wurde. Da kann man jetzt nicht behaupten, dass da irgendwie ein guter Job gemacht wurde.
Nee, das kann man wirklich nicht. Und deswegen braucht es Experimentierräume, Ideen und auch ein bisschen Risiko wahrscheinlich. Und es ist leider oft selten, dass es diese Experimentierräume gibt. Ich glaube, deswegen ist es umso spannender, was jetzt in dem Rat für Rückverteilung noch passieren wird. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und sind auch damit schon am Ende unserer Folge. Ich habe noch eine letzte Frage. Wo treffen wir uns denn wieder, wenn der Wandel, für den du dich einsetzt, Realität geworden ist?
Dann machen wir eine Party, oder? Also dann wird gefeiert, weil dann öffentlicher Raum ja auch ganz anders zugänglich ist, oder? Wenn das wirklich in meiner Lebzeit passiert, der Wandel, der für den ich mich einsetze und ich habe große Ziele, wenn der wirklich umgesetzt wird in meiner Lebensrealität, wow, das wäre aufregend. Ich glaube, was eher passieren wird, ist, es gibt endlich dann eine Reform der Vermögens- und oder Erbschaftssteuer und ich werde grantig sein, weil es mir nicht weit genug geht und trotzdem feiern, einfach weil es macht einen ja wahnsinnig, wenn man die Zwischenschritte nicht feiert, auch wenn sie noch so lächerlich sind im Vergleich zu dem, was man hätte erreichen können, aber nicht unterkriegen lassen. Und ja, Experimentierräume, ich finde das total wichtig, dass man die Dinge ausprobiert. Ein Grund für den guten Rat für Rückverteilung ist ja auch, wenn ich es nicht tue, wenn ich nicht ins Handeln komme, aus meinem ganzen Blabla heraus, oder ich kann mir ja noch so feinsten Gedanken machen, wenn ich es nicht ausprobieren, wenn ich es nicht umsetze, wie viel ist das wirklich wert, wenn wir es nicht probieren? Wie viel können wir wirklich lernen? Nur in der Theorie lerne ich ja nichts. Und deswegen ist auch so wichtig, dass das so transparent wie möglich gestaltet wird und die ganzen Learnings, alles, was dabei herauskommt, publiziert wird, irgendwie veröffentlicht wird, damit es zugänglich ist, damit man schauen kann, okay, das hat super funktioniert, das hat nicht funktioniert. Das muss man nicht noch einmal machen, dass man aus den Fehlern voneinander lernt. Und Demokratie, würde ich behaupten, ist nicht einfach nur ein Zustand,
sondern es ist eine Praxis. Und wenn wir das nicht üben, geht es uns verloren. Dann können wir das einfach nicht. Und wir erleben das ja im Alltag nirgends, oder? Nicht in der Arbeit, die ist in der Regel nicht demokratisch strukturiert. Nicht in der Schule, in der Regel auch nicht demokratisch strukturiert. In der Familie, da gibt es unterschiedliche Gründe. Demokratieentscheidung mit einem Dreijährigen ist vielleicht schwierig, aber kann man probieren. Aber auch da in der Regel erlebt man es so nicht, oder? Das heißt, wo erleben wir diese Demokratie wirklich? In der Vereinssitzung, wo die Diktatur des besseren Sitzfleisches herrscht? Na bumm. Also ich glaube, wenn man es nicht umsetzt, wenn man dieses Instrument zum Beispiel nicht wahrnimmt und auf unterschiedlicher Ebene, auch auf kommunaler Ebene, ausprobiert und schaut, was klappt eigentlich und was klappt einfach wirklich nicht, ja, dann kommen wir nicht weiter. Und die Demokratie in Österreich, ich bin gleich fertig, ist wahnsinnig jung. Die ist jünger als meine Großeltern. Die datiert von 1955. Davor war Besatzung, davor war Nationalsozialismus, davor war Austrofaschismus, also von Demokratie wirklich keine Spur über viel zu lange Zeit. Das heißt, wir stehen erst am Anfang dessen, was die Demokratie kann. Und wenn wir sie üben und wenn wir sie ausprobieren, wenn wir uns diese verdammte Scheißmühe der Beziehungsarbeit machen, dann kommen wir ganz bestimmt auf nachhaltigere Ergebnisse und dann bricht uns auch vielleicht endlich mal kein Zacken mehr aus der Krone, wenn wir teilen, was es auf dieser Welt gibt.
Auf die Feier freue ich mich.
Ja, dann wird, naja, oder? Alle bringen ihr Lieblingsessen und Kosten von und so und das.
Ja.
Ja, wird fein.
Das wird richtig fein.
Ganz bestimmt. Ich bin voller Hoffnung. Alles andere würde ich ja wahnsinnig. Mhm.
Danke, Marlene.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig
und dem Kollektiv Periskop in Wien. Gefördert werden wir über das Erasmus-Plus-Programm der EU. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung, abonniert die Care-Werkstatt auf Instagram und empfehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns auch immer über Post, Sprachnachrichten und Inspiration an podcast@kollektiv-periskop.org.
Bis zur nächsten Folge. Danke für nichts.
Kein Ding.